Samanta Chakavale Soatra Gachantu Devata Sadhammang Munirachasa Sunantu Sagamukadam Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Ja, wir biegen langsam auf die Zielgerade ein. Zumindest von den Erklärungen her. Mancher mag vielleicht noch denken, ja, ich bin jetzt gerade mal aus den Startlöchern rausgekommen. Aber ich möchte euch versichern, also das, was ich jetzt mitbekommen habe oder wie ich das auch so wahrnehme, den Kurs und vor allem auch in den Gesprächen gehört habe, ihr habt alle einen ganz großen Schritt gemacht. Eine ganz schöne Wegstrecke zurückgelegt, jeder Einzelne von euch, ohne jegliche Ausnahme. Und ja, vielleicht auch eine tolle Möglichkeit, sich da auch ein bisschen drauf zu besinnen und nicht so den Blick wieder auf das halb leere Glas zu richten. Das gibt es natürlich auch. Aber es gibt eben auch das halbvolle Glas. Ja. Ja, wir haben vieles besprochen. Wir haben vor allem die letzten Tage nochmal den Ruhe-Meditationsweg sehr detailliert besprochen. Samatha, das dann in Samadhi jetzt gemündet hat. Ja, und an der Stelle vielleicht auch mal möchte ich so die Frage, die da auch immer wieder hochkommt, was muss zuerst entwickelt werden? Ist es jetzt die Ruhe oder die Einsicht? Also ich habe bei mir immer erlebt, dass das eigentlich Hand in Hand geht. Also das, Ayakema hat es auch ganz schön ausgedrückt, etwas Ruhe bringt etwas Einsicht und etwas Einsicht bringt etwas Ruhe. Und wir haben das, glaube ich, alle so im Kurs erlebt, dass wir immer wieder auch Einsichten hatten. Vielleicht schon ganz am Anfang, kann man sich vielleicht gar nicht mehr so ganz genau erinnern, am Anfang, wo wir so mit unseren Gedanken noch so zu tun hatten. Und da hat es vielen geholfen, mal die Gedanken ein bisschen genauer anzuschauen und kennenzulernen. Was denke ich denn da die ganze Zeit? Ja. So, wenn man das nicht einmal so ein bisschen genauer anschaut, dann ist ja oft so ein Haltung da, ja, das ist ganz wichtig, was ich da denke. Und wenn ich das nicht bis zum Ende durchdenke, dann geht der Welt ganz was Wertvolles verloren. Und dann schaut man das einmal so an und merkt, ja, das ist doch immer wieder sehr, sehr ähnlich. Das sind ähnliche Abläufe und ähnliche Anhaftungen. So wie ja bei einer Schallplatte wird das manchmal als Kleines gegeben, da wo die Nadel hängen bleibt und dann läuft es immer in der gleichen Rille weiter. So. Und dieses Erkennen oder auch das Erkennen, ja, dieses Denken, das macht schon ganz schön zu schaffen. Da ist eine ganz schöne Unruhe auch damit verbunden. Und ja, ich bin bereit, das jetzt auch einmal ein bisschen loszulassen. Ja. Und da war bei euch allen auch eine gewisse Bereitschaft da, auch das Denken einmal loszulassen, euch nochmal neu zu öffnen, sodass dann sich der Ruhepfad noch klarer zeigen konnte und ergeben konnte. Und da ist es auch wichtig, also gerade wenn wir von Samadhi sprechen, das, das ist ja erst einmal so dieses Ruheelement so im Vordergrund, dieses Frieden und die Stille so im Vordergrund. Und Samadhi hat ja auch verschiedene Ebenen und verschiedene Bedeutungen. In Indien zum Beispiel ist eine Grabstätte, wird mit Samadhi bezeichnet. Das ist so die letzte Ruhestätte, Samadhi. Auch schön, also wenn wir auch so uns überlegen, was, wenn wir so mal auf den Friedhof gehen, uns vielleicht ein bisschen mit dem Tod auch konfrontieren und dann so schauen oder mit so Sterbebildchen. Ich bin früher manchmal, wenn ich meinen Onkel besucht habe, der jetzt inzwischen auch mit 97 Jahren gestorben ist, und der war so in der Ortschaft sehr verbunden, und ich bin einmal im Jahr zu ihm gekommen, und er hat mir dann, das war immer so ein kleines Ritual, er hat mir dann so die ganzen Sterbebildchen von der Ortschaft, wo ich jetzt auch wieder lebe, gezeigt, und einige von den Leuten habe ich gekannt noch. Und dann eben auch so zu schauen, was steht denn da so drauf, wie sind die gestaltet, und da ist sehr, sehr oft Ruhe in Frieden. Also so dieser Wunsch, der mitgegeben wird, wo das so das, der höchste Wunsch, der schönste Wunsch, Ruhe in Frieden, ja, der wird da so mitgegeben. Und das ist Samadhi eben. Ja. Aber das ist so ein Aspekt von Samadhi, und der andere Aspekt von Samadhi, den, ja, der vielleicht noch nicht ganz so deutlich geworden ist, wenn mehr Ruhe reinkommt in den Geist, dann wird der Geist auch klarer. Also es klärt sich auch innerlich. Klar, es bedeutet, wenn all diese Gedanken, all diese Ablenkungen, all diese emotionalen Bewegungen, diese Wellen, wenn sich das einmal beruhigt, dann ist natürlich, wird das Gewässer oder das Gewässer des Bewusstseins, in dem wir uns befinden, dann wird es klarer und wir können auch klarer sehen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und wenn wir klarer sehen können, erkennen wir die Dinge natürlich auch klarer. Und es wird die Bereitschaft entstehen, noch mehr loszulassen. Ja. Also so, dass das immer so hin und her geht. Bereitschaft durch Klarheit, loslassen, noch mehr Ruhe. Und so geht es eigentlich so hin und her. Hier in der überwältig bedingten Entstehungskette haben wir zuerst über das Verständnis gesprochen, über ja, die Einsicht in die vier edlen Wahrheiten, die Einsicht über das bedingte Entstehen, und über die Einsicht auch gesprochen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, eine Wahlmöglichkeit da ist. Und das war so der erste Teil. Und dann hat über die Freude, die dadurch entstanden ist, dass da eine Möglichkeit gibt, auch von diesem bedingten Entstehen loszulassen und sich einem anderen Weg zu öffnen, ist der Geist mehr und mehr auch in einen Ruheprozess auch reingekommen. Also so auch rausgekommen aus diesem vielleicht auch ständigen Ich machen müssen, aus dieser ständigen Ich-Bestätigung. Gestern habe ich nochmal eine schöne Ergänzung von diesem Satz mitgeteilt bekommen, von diesem Satz, ich denke, also bin ich, von dieser Ich-Bestätigung. Und scheinbar, ich hatte es nicht gewusst, geht diesem Satz noch ein anderer Satz voran? Und das heißt, ich zweifle, also denke ich, und dann ich denke, also bin ich. Also schon auch nochmal sehr, sehr aussagekräftig, ich zweifle. Also ich bin nicht wirklich im Vertrauen, ich bin nicht wirklich gegründet, ich bin nicht wirklich bei mir da, ich bin eben in dieser Zweifelwelt. Ja. Und dann fange ich natürlich durch dieses Zweifeln, da ist natürlich der Nährboden für Gedanken ohne Ende. Ja. Und diese Gedanken dann eben wieder, sind dann wieder darauf ausgerichtet, mir selber eine gewisse Sicherheit und Kontrolle zu verschaffen. Ja. Mir mehr oder weniger zu versichern, ja, du bist doch da. Also eigentlich, wenn wir mal ganz genau hinschauen und das ganz nüchtern sehen, ist der Hauptzweck von unserem Denken schon auch darin begründet, uns immer wieder zu zeigen, ja, du bist doch da. Wir könnten auch jeden Gedanken so ein bisschen als Begleiter dabei haben, ja, du bist doch da, du bist doch da. Und dann denkt man irgendeinen Gedanken, ja, du bist doch da, du bist doch da. So eben, ich denke, also bin ich. So, das ist immer wieder sich selber zu bestätigen oder eben unbewusst zusammenzubauen. Ja, Samadhi war jetzt der Schritt, wo wir sozusagen auf der einen Seite eine gewisse Kulmination in unserem Ruheprozess erreicht haben. Aber ich möchte da noch mal darauf hinweisen, dass wir auch im Laufe von unserem Hiersein auch verschiedene Ebenen von Samadhi auch erfahren haben. Und vielleicht, ich denke, jeder hat auch erfahren, dass ganz einfach für ein paar Momente zumindest einmal das Denken auch so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist und ein Zustand der Ruhe da war. Und ja, so vielleicht auch manchmal sogar so ein, dass die Gedanken ganz weg waren und dann ja, vielleicht sogar in Anführungszeichen nichts mehr war. Ja. Aber da ist natürlich immer noch was da, aber es sind keine Gedanken mehr da. Es ist ein weiter Raum, es ist ein entspannter Raum da, es ist so eine gewisse Zeitlosigkeit da, es ist vielleicht auch das erste Mal so ein leichter Frieden da, auf alle Fälle eine gewisse Ruhe auch ist da. Und so ein erster Zustand, wo wir so vielleicht auch von Samadhi auch sprechen können. Ja. Und dieses Samadhi, das vertieft sich dann eben mehr und mehr, bis man dann in einen sehr tiefen Samadhi kommt, wo die Ich-Bezogenheit eben ja, schon einmal sehr, sehr reduziert ist und dadurch natürlich auch eine große Ruhe und eine große Klarheit auch in unserem Geist ist. Ja. Und dieser Geist hat jetzt die Fähigkeit, und so ist der nächste Schritt benannt, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Im Allgemeinen wird damit gemeint, dass wir die drei Daseinsmerkmale nochmal deutlicher erkennen oder nochmal tiefer begreifen. Aber es hat natürlich auch viele andere Möglichkeiten, die wir hier auch schon angesprochen haben, Einsichtsmomente, Einsichtsmöglichkeiten. Vielleicht eine der wichtigsten Einsichten, die wir hier mitnehmen können, wohin ich meinen Geist richte, da ist er. Das ist also, ich habe das jetzt schon ein paar Mal ausgesprochen und das ist etwas, was ich selber nochmal tiefer in dem Meditationskurs auch für mich erkannt habe. Also und ich hoffe, dass ich diesen Satz oder dieses Erkennen also nicht mehr vergesse und dass ich immer wieder mich daran erinnere, du hast die Wahl. Du hast die Wahl, wohin du deinen Geist richten möchtest. Möchtest du ihn darauf richten, dass du ein Lichtwesen bist, dass du göttlichen Ursprungs bist, dass das alles in dir vorhanden ist, oder möchtest du dich darauf ausrichten, in diese bedingte Welt wieder reinzugehen, in dieses Separiertsein, in dieses Abgetrenntsein, in dieses Mangelbewusstsein, in dieses Ausgeliefertsein? Wohin möchtest du gehen? In die Fülle oder nochmal ein bisschen anders ausgedrückt, möchte ich mich auf die drei heilsamen Wurzeln ausrichten oder möchte ich mich mit den drei unheilsamen Wurzeln ständig umgeben und mir die reinziehen? Hass, Gier und Verblendung. Oder bin ich bereit, jetzt mich mehr und mehr auf das Heilsame auch auszurichten, das ja auch immer da ist? Ja. Im Endeffekt vielleicht sogar zu erkennen, dass das eigentlich das ist, was wir wirklich sind. Wir sind die drei heilsamen Wurzeln. Wir sind Liebe, wir sind Weisheit, tiefe Weisheit. Und wir sind dieses großzügige Verschenken. Das ist eigentlich, wer wir wirklich sind. Und diese hinzugekommenen Trübungen, das sind die drei unheilsamen Wurzeln von Hass, Gier und Verblendung, die die Heilsamen nur verdecken. Ja. Je mehr wir uns auf die heilsamen Wurzeln ausrichten, desto mehr treten auch die unheilsamen Wurzeln mehr in den Hintergrund. Auch etwas, was automatisch mehr oder weniger stattfindet. Natürlich wird manchmal auch gesagt, ich muss mich mit meinem Ärger nochmal beschäftigen, ich muss mich mit den Verdichtungen beschäftigen. Klar, das hat auch eine gewisse Berechtigung. Und manchmal ist es auch notwendig, dass wir da eben auch nochmal vielleicht sogar reingehen, das vielleicht auch sogar nochmal analysieren, wobei muss man auch vorsichtig sein, dass man nicht zu sehr immer wieder versucht, da reinzugehen und zu analysieren. Manchmal ist dieses Analysieren auch, hat dann als Resultat, dass wir es dann immer noch mehr verfestigen und noch mehr uns damit identifizieren und mein Problem und ja, meine Sorgen und ja, auch eine Tendenz, die wir haben, dass wir da nicht nur uns mit tollen Dingen identifizieren, sondern eher auch manchmal so mit schwierigen Dingen in unserem Leben identifizieren. Ja. Also das haben wir alle so ein bisschen die Tendenz. Ja. Also da ist ein großes Erkennen, die Dinge sehen so, wie sie wirklich sind. Ich habe die Möglichkeit, ja, meinen Geist nochmal ganz neu auszurichten. Ja, oder eben diese drei Daseinsmerkmale nochmal in einer neuen Tiefe auch zu erkennen. Ja, das vielleicht das allerzugänglichste Daseinsmerkmal ist die Vergänglichkeit. Klar, es ist nicht so schwer jetzt vom Verständnis her, sich klar zu machen, alles ist vergänglich. Ich meine, da wird ja keiner wahrscheinlich da sein, der das irgendwie bestreitet. Oder ich frage mal in die Runde hinein, wer ist da jemand da, der das bestreiten würde? Traut sich jetzt natürlich niemand melden. Aber so unterschwellig ist schon auch so Tendenz da oder so leichter Zweifel da. Also ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt mit der Vergänglichkeit. Bei mir sind Dinge da, also da, die sind so stark da. Ja, da kommt immer wieder das Ausspruch von meinem Bruder hoch. Und jetzt lebe ich ja selber da wieder. Zwei Häuser weiter von uns ist eine Gastwirtschaft, eine tolle Gastwirtschaft, und wo eben jeden Samstag mindestens, manchmal auch Freitag, Hochzeiten stattfinden. Und die haben dann im Innenhof, da ist ein Bereich, wo man dann traditionellerweise das Brautverziehen macht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein Brauch in Bayern. Ich weiß nicht, ob der woanders auch gepflegt wird, aber in Bayern ist das so braucht, dass man dann irgendwann ist man in einer lustigen Gesellschaft und die ersten Tänze haben stattgefunden, auf einmal ist die Braut weg. Und dann muss der Bräutigam eben, also der darf das dann gar nicht mitbekommen. Also es ist alles ein Ablauf, der eigentlich festgelegt ist, aber gleichzeitig sind so gewisse Rituale dabei. Also der Bräutigam darf das nicht mitkriegen, wie auf einmal die Braut nicht mehr da ist. Und dann muss der Bräutigam sich auf die Suche machen nach der Braut. Und früher war das so, dass tatsächlich die Braut manchmal richtig verzogen wurde in eine andere Wirtschaft oder in ein anderes Dorf und so. Und ja, sozusagen der Bräutigam und die Hochzeitsgesellschaft dann mehr oder weniger manchmal den Rest der Hochzeit damit verbracht haben, die Braut zu suchen und irgendwann zu finden. Also tatsächlich. Und manchmal wurde sie auch nicht mehr gefunden. Also ich habe davon gehört. Also damit man da ein bisschen mehr Sicherheit reinbringt in das Ganze, hat sich das, also dass der Ablauf nicht so chaotisch wird und vielleicht total die Hochzeit im Desaster endet, wurde dann irgendwann eingeführt, zumindest ist es da so in der Ortschaft, wo ich lebe und in der Wirtschaft, wo die Hochzeiten stattfinden, sodass das Brautverziehen eben nicht in eine andere Wirtschaft ist, weil der Wirt natürlich auch, wenn er da diese Gesellschaft sozusagen bewirtet, der möchte natürlich auch ein Geschäft machen und nicht das Hauptgeschäft, das oft mit dem Brautverziehen zu tun hat, wo dann richtig gebechert wird und die Weinflaschen so richtig rüberwachsen und dann die ganzen, ja, und so weiter. Und dann ist es eben so, dass das Brautverziehen eben auch da stattfindet, in der Wirtschaft. Und in der Wirtschaft ist es so, dass das, wenn das Wetter einigermaßen mitmacht, in dem Innenhof stattfindet. Und dann werden eben die entsprechenden Lieder gesungen. Und wir zwei Häuser weiter, wenn man sich im Garten aufhört, kann man diese Lieder hören. Und wir hören die ja so seit 50, 60, 70 Jahren. Woraufhin mein Bruder den Ausspruch getätigt hat, der ist ja auch ein Dhamma-Lehrer: Alles ist vergänglich. Bis auf das. Das bleibt immer gleich. So dieses Prost, Prost. Wer im Januar geboren ist, trink aus, trink aus, trink. Ja, früher habe ich die ganzen Lieder auch gut mitsingen können. Inzwischen habe ich, glaube ich, schon den einen oder anderen Text jetzt nicht mehr so ganz parat. Wobei, wenn ich mich erinnere. Also die Texte wären schon noch relativ präsent. Also eigenartig, dass man auch so Sachen, wo man eigentlich denkt, ja, das ist doch irgendwie total unsinnig. Warum merke ich mir denn das? Und irgendwie sind so gewisse Tendenzen da, die man hat. Und da tut man sich leicht, sich die Dinge zu merken. Das, was ich in der Schule alles gelernt habe, das ist längst vergessen. Ja. Wo ich mich relativ leicht tue, das sind, wenn ich neue Sportergebnisse irgendwie mitbekomme. Die kann ich mir relativ einfach merken. Das ist interessant. Andere Sachen, wo so in der Welt geschehen oder wo ich so von der Schule noch wissen sollte oder müsste, so was man in Geografie oder in Geschichte gelernt hat, ist weg. Oder Sprachen auch. Wenn man die ja nicht übt, nicht, ist das weg. Ja. Ja. Beim Fußball gerade, also das weiß ich alles ganz genau, weiß ich noch die Mannschaftsaufstellung von 1966, wo mein Verein damals deutscher Meister geworden ist, das weiß ich alles noch ganz genau. Ja, also das ist scheinbar auch nicht vergänglich. Also so, das Verstehen von Vergänglichkeit, ja, ist, denke ich, allgemein klar. So ein Leben ist vergänglich, Meditationskurs ist vergänglich. Also da kann man es ja am allerbesten so überprüfen. Ja, der Meditationskurs ist vergänglich. Auf der einen Seite vielleicht der Gefühl der Erleichterung, ja, ist ganz interessant. Oh ja, der ist vergänglich, gut, dass der vergänglich ist. Auf der anderen Seite auch dieses Gefühl der vielleicht so ein bisschen der Wehmut. Ja. Oh, diese Zeit neigt sich dem Ende zu, diese wertvolle, besondere Zeit neigt sich dem Ende zu. Und genauso ist unsere Haltung auch gegenüber der Vergänglichkeit. Oft ist die Vergänglichkeit oder überhaupt die drei Daseinsmerkmale so ein bisschen was Bedrohliches. So vergänglich, ja, und dann ich bin vergänglich und bin wirklich vergänglich und irgendwann werde ich sterben. Also es ist manchmal so eine Drohkulisse, die da vor unserem inneren Auge da ist. Aber ich möchte euch auch sehr ermuntern, auch diese Schönheit der Vergänglichkeit eben auch wahrzunehmen. Ja. Sodass die Vergänglichkeit uns letztendlich das Leben überhaupt erst ermöglicht. Ja. Nur durch diese Vergänglichkeit, dass sich alles jeden Augenblick auflöst, kann der nächste Augenblick kommen, kann das Leben fließen. Also so diese Art eben auch einmal sich bewusst zu machen. Und dann eben vielleicht auch dadurch so den gegenwärtigen Moment viel mit einer viel größeren Bewusstheit oder Wertschätzung und Dankbarkeit auch erleben. Ja, der ist ja jetzt nur einmal da. Der wird so nie mehr da sein. Der verschwindet. Ja, vollkommen. Und das ist schon auch auf der einen Seite eben so diese frohe Botschaft, also so, ja, toll, dass die Vergänglichkeit gibt und dass die mich auch immer wieder, und das ist vielleicht noch mehr die frohe Botschaft, dass die mich auch immer wieder davon befreit, von meiner Ich-Bezogenheit, von meinem Ich-Machen, von meinem Stabil-Machen. Also ich hatte schon mal erwähnt, man stellt sich vor, es würde uns gelingen, dieses Ich-Machen. Ja, dieses Stabilmachen. Also so ein stabiles Etwas. Manchmal fühlt es sich auch so an. Ja, das ist ganz was Stabiles, aber das fühlt sich nicht unbedingt wirklich gut an. Ja. Sondern ganz im Gegenteil, das ist oft mit einer gewissen Schwere und Enge auch verbunden. Ja. Und vermittelt eine vermeintliche Sicherheit, aber gleichzeitig spüren wir auch, dass dieses Etwas auch sehr, sehr angreifbar ist. Und da befreit uns die Vergänglichkeit auch immer wieder von diesen Tendenzen, die wir selber vielleicht nicht mitbekommen würden und wo wir selber vielleicht, wenn wir tatsächlich eine Wahl hätten, vielleicht sogar die Wahl treffen würden, ich versuche das jetzt einmal wirklich mal durchzuziehen und wirklich zum Ziel zu kommen. Und Gott sei Dank rollt dieser Stein immer wieder runter, dieser Sisyphus-Stein. Kurz bevor wir vielleicht dabei sind, jetzt habe ich endlich Frieden. Ja. Wusch. Also vielleicht auch der Vergänglichkeit, diesem Daseinsmerkmal einmal nochmal auch mit einem Gefühl der Dankbarkeit auch begegnen. Auch Dukkha, das nächste Daseinsmerkmal. Es wird ja immer auch so als das große Schreckgespenst gesehen. Dukkha, wow. Ich möchte es endlich loshaben. Ich möchte nicht mehr bedrückt sein. Ich möchte diese Schwere nicht mehr haben. Verschwinde, Dukkha. Ich hatte ja mal bei einer Familienaufstellung dieses besondere Erlebnis, dass mich jemand stellvertretend für Leiden aufgestellt hat. Und dann war der Seminarleiter hat die Person aufgestellt und mich, also ich war damals Mönch noch, und ich weiß nicht, habe diesen Kurs mitgemacht und scheinbar hatte ich da so vielleicht ein bisschen die Ausstrahlung, dass ich mich da mit dem Leiden auskenne zumindest. Auf alle Fälle hat die Person hat mich da aus, glaube ich, aus 19 Teilnehmer waren, hat er mich ausgewählt. Und ich habe mir gedacht, ist jetzt nicht so die tolle Aufgabe, die ich da bekomme. Habe ich mir zuerst gedacht, für Leiden zu stehen. Und dann war eben auch die Strategie, die derjenige mit dem Kursleiter sozusagen verfolgt hat, jetzt einmal Klartext zu sprechen, Dukkha mal richtig in die Schranken zu weisen und Dukkha mal richtig niederzumachen und zu sagen, jetzt verschwinde endlich. Ich habe die Nase voll, mir reicht's, so diese Art und er. Und es war dann eben so dynamischer Prozess, gruppendynamischer Prozess. Ja. Und der Kursleiter hat den nochmal unterstützt und der musste vor der ganzen Gruppe musste so richtig in die Vollen gehen. Und mir reicht's. Und ich war da gestanden und bin immer kleiner geworden. Und, oh, also nicht kleiner in dem Sinn, dass ich Richtung Auflösung gegangen wäre, sondern irgendwie, ich habe immer mehr gemerkt, das stimmt überhaupt nicht. Es stimmt überhaupt nicht. Und dann war Pause und mir ging es total schlecht, auch tatsächlich schlecht. Also das war schon auch, wo dann offensichtlich war, das war jetzt keine wirklich gute Endauflösung, keine Stellung. Also da war jetzt noch, also das hat hinten und vorne gestimmt und bin dann zum Kursleiter hingegangen und habe gesagt, wir müssen das nochmal neu aufstellen und nochmal angehen. Das fühlt sich für mich total schlecht an. Und das ist ja auch wichtig, dass man dann als Stellvertreter für etwas, dass man dann auch sozusagen das mitteilt, was man zu sagen hat. In interessanter Weise, wo wir da gestanden sind, hat es gar keinen interessiert, wie es mir geht oder was ich zu sagen habe. Und das war so typisch für das Ganze. Das ist so typisch für unsere Haltung auch Dukkha gegenüber. Wir wollen es nur los haben. Es interessiert uns nicht, was Dukkha uns vielleicht mitteilen möchte. Es interessiert uns ganz einfach. Es soll nicht da sein. Das ist das Einzige, was wir von Dukkha wollen. Es soll nicht da sein. Und dabei ist Dukkha, wird ja oft auch gesagt, der ganz große Lehrmeister. Keiner von uns wäre hier, wenn nicht Dukkha da wäre. Wenn nicht dieser Lehrmeister zu uns gesprochen hätte. Manchmal ist es zwar doch auch so, dass jemand total glücklich ist, und dann irgendwie einen Weg sucht, wie er dieses Glück noch optimieren kann. Das kann auch sein, dass jemand so auf den Weg kommt, davon gehört hat, oh, da gibt's eine Lehre, die vermittelt mir das optimalste Glück, Bhutan, Bruttosozialglück, also so. Aber im Allgemeinen ist es eher so, dass Buddhismus traditionellerweise eher so ein bisschen mit Leiden in Verbindung gebracht wird. Es ist eine Lehre, wo halt das Leiden sehr, sehr intensiv betrachtet und behandelt wird und dabei das Glück eigentlich erst einmal ein bisschen so Hintergrund ist. Aber wie gesagt, also ich glaube, die meisten sind schon eher dazu gekommen, weil eben Dukkha auch irgendwie ein Wörtchen mitgesprochen hat. Und das können wir eben weiterhin auch verwenden, dass wir Dukkha, und das war auch, was ich dann in der Aufstellung auch verlangt habe. Ich möchte auch einmal was sagen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich damals gesagt habe, aber auf alle Fälle war es ganz, ganz wichtig, dass ich mich ausdrücken konnte und dass ich wahrgenommen wurde und dass ich vielleicht den einen oder anderen Hinweis damals auch geben konnte. Also das ist auch Dukkha wichtig. Dukkha will uns das Leben nicht erschweren. Ja? Ganz, ganz wichtig. Dukkha will uns darauf hinweisen, dass wir uns selber das Leben erschweren. Will uns darauf hinweisen, dass wir in die falsche Richtung unterwegs sind. Das ist der einzige Zweck von Dukkha. Und insofern können wir vielleicht sogar sagen, Herr Dukkha ist wirklich mein großer Lehrmeister und vielleicht mein allerbester Freund und meine beste Freundin. Also die sind so zuverlässig, ja? Oder dieser Freund, diese Freundin ist so zuverlässig. Also wenn ich nur ein bisschen in die falsche Richtung gehe, und mit der Zeit wird es bei uns allen mehr und mehr sich so entwickeln, dass wir immer spürsamer werden und immer mehr mitbekommen, wenn es in die falsche Richtung geht. Und wenn man nur irgendwie leicht in die falsche Richtung geht, irgendwann merkt man, dass, nee, das wird eher wieder eng. Ja. Also so, es wird eher wieder bedrückt, es wird eher wieder so ein bisschen ein Gefühl der Schwere, oder ich bin nicht in dieser offenen, lichten, offenen Weite. Ja. Oder ich bin, vielleicht auch nochmal anders ausgedrückt, ich bin mit mir selber nicht wirklich verbunden. Ja. Ich bin da wieder in meine Separierung reingerutscht. Und nicht nur Separierung, also ist vielleicht auch nochmal wichtig, nicht nur Separierung vom Rest der Schöpfung, sondern eben auch Separierung von mir selber. Und das ist fast ja noch irgendwie leidvoller, wenn man von sich selber auch separiert ist. Ja? Wenn man keinen Zugang mehr zu sich selber hat, wenn man sich selber nicht mehr spürt. Ja? Und wenn man eben total vergessen hat, so wie der verlorene Sohn total vergessen hat, wer man eigentlich wirklich ist. Und dann muss ein Bote kommen. Also haben wir ja gestern Abend auch nochmal schön gehört in dem Vortrag oder in dem Beispiel, wo jemand da, Arzt, dann in das Leben von dieser Person gekommen ist. Oder so bei mir, wo ich dann auf der Straße gestanden bin, getrennt bin und dann kommt jemand in mein Leben und hat diese Botschaft für mich. Und ich würde sagen, wenn eine gewisse Bereitschaft da ist, wenn das Dukkha stark genug ist, dann ist, denke ich, bei den meisten Menschen auch eine gewisse Bereitschaft da, nochmal sich zu öffnen und vielleicht auch Hilfe zu suchen und nochmal zu schauen, wo kann ich irgendwie jemanden oder irgendwas finden, wo ich doch vielleicht ein bisschen Erleichterung finden kann. Ja. Aber manchmal ist es auch so, leider muss man sagen, dass all das Leid, all der Druck, all das Dukkha nichts hilft und trotzdem wird versucht, so wie ich es auch in dem einen Beispiel mit dem Schwitzkasten gesagt habe, ich werde durchhalten. Ja, kommt gerade so mein Onkel auch so in den Sinn, auch ein ganz toller Mensch und, ja. Und gleichzeitig aber auch einer, der so auch die Tendenz hatte, wenn ich es nur stark genug will, dann werde ich schon auch schaffen. Klar, das war diese Nachkriegsgeneration, der ist mit 16 Jahren in den Krieg gekommen und hat da die letzte Zeit noch miterlebt, das muss man sich einmal vorstellen. Mit 16 Jahren da, wenn man heute so einen 16-Jährigen anschaut und dann kommst du da irgendwo hin, ist natürlich heftig. Und dann ging der Krieg zu Ende und es war schon klar irgendwie, dass da nichts mehr zu holen ist. Und dann konnten ja die jungen Kerle, die konnten ja dann teilweise tatsächlich auch fliehen und raus aus dieser, und das war bei ihm auch, glaube ich, so. Also da war auch so was da und sehr mutig und sehr konsequent und sehr willensstark auch und sowas. Und dann eben in ein total kaputtes Deutschland zurückzukehren. Also nicht nur, dass das alles kaputt war, sondern auch, dass man ja auch der Täter, in einem Tätervolk ja auch war und ja, damit irgendwie auch zurechtkommen musste. Und dann eben die einzige Chance war ja damals auch, dann sich wieder was zu erarbeiten. So dieser Wiederaufbau, dieses Wirtschaftswunder, das dann eben in Deutschland auch vonstatten ging, weil eben so ein bisschen dieses Verdrängen auch damit verbunden war. Wir schauen jetzt nach vorne und das war, und wir schauen nach vorne und wollen das gar nicht mehr so genau wissen, was da war, und jetzt hat volle Pulle nach vorne. Ja. Auch war ein sehr guter Fußballer auch, mein Onkel, das war ja damals auch so das Erste, wo die Leute wieder so zusammengekommen sind, und dann war es ja 1954, das war ja für Deutschland, das war ja die ganz große Sensation, wo Deutschland damals Fußballweltmeister geworden ist. Das war also schon auch für das Land Deutschland ein unglaublicher Aufbruch dann auch wieder. Wir sind wieder jemand. Das können wir uns in der heutigen Zeit nicht mehr vorstellen. Habt ihr mal den Film Das Wunder von Bern, hat den jemand gesehen? Ja? Also, super Film. Also wenn ihr den einmal, wenn ihr nur ein bisschen so ein Gefühl für Fußball habt und der Film irgendwo nochmal zu sehen ist, also unbedingt anschauen. Also bei mir war es so, ich habe glaube ich 90% von dem Film, habe ich Tränen in die Augen gehabt, musste richtig, also so berührt hat mich das von der Geschichte von einem kleinen Bub, wo der Vater im Krieg war und ja, und eben in Gefangenschaft, russische Gefangenschaft, dann nicht nach Hause gekommen ist. Und ja, und er war halt ein totaler Fußballfan und war dann Fan von Rot-Weiß Essen. Und da war doch der Helmut Rahn, der dann das Tor, das berühmte Tor geschossen hat, wo Deutschland Fußballweltmeister geworden ist. Und er durfte dem Helmut Rahn, durfte er die Tasche tragen und so. Das war dann so sein Ersatzvater. Und dann die Geschichte ganz schön auch gemacht, wie er dann so am Anfang, wie sein Vater dann doch nach Hause kommt und wie schwierig das dann für den Bub war und wie aber dann doch so eine tiefe, innige Beziehung zum Vater dann entsteht und er dann mit seinem Vater zum Schluss eben nach Bern fährt und ja, zur Fußball-Weltmeisterschaft. Super. Ja, ein paar Schleifen und jetzt wieder zurück zu meinem Onkel, der dann eben auch versucht hat, so durchs Leben durchzugehen und dann eben auch Krebs bekommen hat und von einem sehr guten Freund mitbekommen hat, der auch Krebs hatte, der ein Metzger, der auch Krebs hatte und der den Krebs sich nicht besiegen lassen wollte vom Krebs und der, obwohl er scheinbar unheilbar krank war und er ist dann ins Krankenhaus gegangen, dieser Metzger, und hat gesagt, ich möchte die härteste Dosis, die ihr habt, das möchte ich und hat den Krebs tatsächlich überwunden. Also es ist möglich, also so eine Herangehensweise. Und mein Onkel hat sich das dann ein bisschen als Vorbild genommen und hat auch gedacht, muss auch so jetzt diese Praxis machen und dann wird er den Krebs schon überwinden und hat es mehr oder weniger fast bis zum letzten Tag eben versucht auf die Art und Weise und hat sich da natürlich das Leben unendlich schwer gemacht. Also gerade die letzte Zeit auch. Und erst wo er dann irgendwie dann am letzten oder vorletzten Tag mitbekommen hat oder eben das klar geworden ist, es wird jetzt nicht mehr werden, sondern er wird sterben. Und dann konnte er loslassen und hat dann einen relativ friedlichen Übergang auch gehabt. Ja, das ist, wenn man die Stimme von Dukkha nicht hört und wenn man dann trotzdem meint oder bis zum letzten Augenblick dann vielleicht wartet, auch dann, also ich denke, da hat nochmal ein ganz großes Loslassen auch stattgefunden bei meinem Onkel und der Übergang, der war dann bestimmt auch total okay, aber vielleicht könnte man es sich ein bisschen einfacher machen, wenn man schon bei Zeiten eben sich mit Dukkha anfreundet und erkennt, Mensch, Dukkha will mir nur den Weg auch weisen. Ja. Du bist da in der falschen Richtung unterwegs, geh ein bisschen weiter links, geh ein bisschen weiter rechts. Ja. Erinnere dich mehr an dich selbst, komm mehr zu dir. Erinnere dich mehr an dich selbst, dass du ein göttliches Wesen bist, dass du ein Lichtwesen bist. Denk da öfter dran. Ja. Und verlier dich nicht so sehr in der Separierung. Ja, und dann haben wir Anatta, das ist das dritte von den Daseinsmerkmalen, die Substanzlosigkeit, das Nicht-Ich, wird es manchmal auch bezeichnet. Ja, auch da haben wir schon drüber gesprochen, alles ist Energie und Energie, die fließt und die in unterschiedlichen Verdichtungen sich manifestiert. Und da haben wir 31 Bewusstseinsebenen, wo all diese verschiedenen Verdichtungsebenen vorhanden sind. Ich denke, wenn man von Höllenbereich spricht, ich stelle mir das manchmal vor als einen total verdichteten Bereich. Also es ist vielleicht vielleicht am besten ausgedrückt, total verdichteter Bereich. Wir als Menschen sind so ein bisschen mittendrin zwischen diesen ganz verdichteten Bereichen und zwischen diesen lichten Bereichen. Und eben, wie ich schon erwähnt habe, so diese super Situation, dass wir da durch dieses Dukkha, durch diese Verdichtung, durch diesen Druck eben genügend Ansporn auch haben, uns auf den Weg zu machen. Und nicht so, wie es vielleicht manchmal in diesen lichten Bereichen ist, wo geglaubt wird, ja, wir sind ewig vorhanden und uns kann nichts passieren. Also wo ein Schüler vom Buddha, der Mahamoggallana, mal in den Götterbereich aufgebrochen ist und dann die ewigen Götter, so werden sie genannt, die sich selber eben für unsterblich halten. Und dann hat er da irgendwelche, ich weiß jetzt nicht mehr genau, Kunststücke so vorgeführt, um diesem Satcha, dem Gott, dem Obergott, da zu vermitteln, ja, auch du bist nicht unvergänglich, ja, auch du bist nicht allmächtig. Ja. Also gerade dieses du bist nicht allmächtig, das hat er ihm, glaube ich, so ein bisschen vorgeführt. Ja. Und das hat dann den Satcha, auch diesen obersten Gott in dem obersten Götterbereich, dann schon auch erschüttert. Ja. Und auch der Satcha ist dann auch zum Buddha gekommen, um auch zu hören, was der Buddha auch zu sagen hat. Das ist auch total schön. Ja, ja, die Substanzlosigkeit, diese, die wir in einer feinen Form auch erleben können und wo wir auch ja, so dieses Beglückende auch erleben können, offen und weit, Licht und Leicht, ganz weit, ganz weit, ganz subtil, wow. Toll, dass dieses Daseinsmerkmal da ist und dass es uns nicht gelingt, dagegen anzugehen oder dieses Daseinsmerkmal sozusagen zu verdrängen. Und dass es, gut, dass es uns nicht gelingt, wirklich da irgendwas stabil zu machen oder kompakt zu machen oder zu verfestigen. Ja. Obwohl eine gewisse Verfestigung manchmal schon auch da ist, gerade in der menschlichen Ebene, eine gewisse Verdichtung auch da ist. Aber vielleicht sind wir jetzt in einer Phase der menschlichen Evolution angekommen, wo ganz einfach wir als Menschen die Möglichkeit haben, aus dieser eher dichten Sphäre auch uns rauszubewegen in feinere, feinstofflichere Bereiche. Hier in der klassischen Lehrdarlegung geht es darum, uns das bewusst zu machen, Anicca, Dukkha, Anatta, das zu erkennen, in der Tiefe auch zu erkennen. Und dadurch entsteht der nächste Schritt, das wird Nibbida genannt, das ist der Schritt, der wird normalerweise mit Ernüchterung oder Enttäuschung übersetzt. Und das ist natürlich gemeint im Hinblick auf diese bedingte Welt, auf diese Ich-Welt, an der wir so anhaften, mit der wir so verbunden sind, mit der wir so identifiziert sind, die zu erkennen, dass das eine Illusion ist. Und da ist es natürlich noch mehr ein Unterschied, ob wir zum Beispiel in der Vergänglichkeit uns das klar machen, verstandesmäßig klar machen, alles ist vergänglich, oder ob wir mit diesem ruhigen, klaren Geist, den wir jetzt vielleicht auch im Kurs auch entwickelt haben, jeden Moment erleben und jeden Atemzug oder jeden inneren Moment erleben und erleben, ja, ständiges Auflösen, ständiges Auflösen. Ja. Kein Moment, der stabil ist. Alles löst sich die ganze Zeit auf. Und dieses tiefe Erkennen, alles löst sich die ganze Zeit auf, dieses von Moment zu Moment Erkennen, dieses, wie Ayakema das ausgedrückt hat, dieses erkannte Erleben, das stattfindet, das ist wirkliche Weisheit. Das ist wirkliche Einsicht. Das geht weit über das hinaus, das verstandesmäßig zu begreifen. Verstandesmäßig begreifen ist natürlich auch ein wichtiger Schritt, aber das zu erleben und zu erkennen, ja, das stimmt, und das vielleicht sogar Augenblick für Augenblick, das kann uns erschüttern. Es kann auch eine gewisse Ernüchterung auch bedeuten. Wow, das, was ich da bis jetzt in meinem Leben versucht habe, wow, das kann ja nicht funktionieren. Ich war damit was beschäftigt, das total zum Scheitern verurteilt ist. Das ist so, als wenn wir ins Wasser reingreifen und das Wasser festmachen wollen. Und das wird uns in den Fingern zerrinnen. Und wir versuchen das mit aller Gewalt festzuhalten. Ja, was machen wir denn da? Was versuchen wir denn mit dem Leben zu machen? Und Turbulenzen sind das Resultat, Spannung ist das Resultat, wenn wir dieses Anhaften machen. Und da eben ist Ernüchterung eigentlich was total Positives wieder. Also es hört sich wieder so negativ an, auch das ist Enttäuschung, ist ja auch so ein Begriff, ich bin ganz enttäuscht von dir. Ja, gut, da hat man vielleicht irgendein Bild gehabt von einem anderen Menschen oder vielleicht auch von sich selber, dass man zu sich selber das auch sagt, ich bin jetzt ganz enttäuscht von dir, weil du geglaubt hast, du bist jemand. Ja, wunderbar, dass ich dieses getäuschte Bild auflöst. Es kann uns doch gar nichts Besseres passieren. Ja. Diese Identifikationswelt, mein Partner, ja, mein Partner, meine Partnerin, ja, mein Beruf. Dann hat man schon vielleicht 80-90% von seinem Ich-Gebäude so zusammengebaut. Vielleicht auch noch, wenn man Familie hat, meine Kinder natürlich, vielleicht dann 90% und dann eben die 10%, die man anderweitig auch auffüllt. Zu erkennen, es ist eine Illusion, ich kann niemand besitzen. Ich kann auch meinen Beruf nicht besitzen, ich kann auch meinen Partner, meine Partnerin nicht besitzen. Ich kann auch meine Kinder nicht besitzen. Ich kann die nicht zu mein, mir und mich machen. Ja. Irgendwann wird sich die Situation verändern, die Kinder gehen aus dem Haus oder irgendwas passiert oder irgendwann liegt man am Sterbebett und muss sowieso alles loslassen. Ja. Vielleicht schon zu Lebzeiten so zu leben, dass wir nicht immer wieder dieses Festhalten machen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht mit einem Partner oder Partnerin zusammen leben können. Ganz im Gegenteil, es wird ja viel freier sein, wenn man nicht immer wieder so in dieses Beziehungsmuster reingeht, da wo zwei zusammenkommen, die beide einen inneren Mangelzustand haben und dann soll der andere soll dann diesen Mangelzustand soll der dann beseitigen. Und dann zieht man aneinander und dann lebt man diese klassische Beziehung, wo es ständig hin und her gezogen wird. Auch interessant, dass dieses Wort zur Beziehung, wer hat sich das ausgedacht? Gell? Also es zeigt ja ganz genau, wie das oft stattfindet, Beziehung, zack. Ich habe da so viel gegeben, jetzt gib mir du einmal. Ja, und dann ist der Partner, die Partnerin nicht mehr da oder der Beruf irgendwie, man verliert die Arbeitsstelle und was passiert? Ja, eine große Wand von dem Ich-Gebäude bricht raus. Ja. Und was passiert da? Offen und weit, Licht und Leicht. Der Himmel ist zu sehen auf eine unvorstellbare Art und Weise. Ja. Und was machen wir? So schnell wie möglich machen wir die Wand wieder hoch. Ja. Und machen wir vielleicht das nächste Mal noch kleinere Fenster rein, dass wir ja noch mehr das Gefühl haben der Sicherheit oder machen so eine richtige Burg mit Schützengräben und dass da wirklich nichts passieren kann. Auch übrigens auch eine schöne Kontemplation, fällt mir gerade ein, mal zu schauen, wie schaut mein Ich-Gebäude aus? Ja. Muss ich auch mal machen. Hat man so ein kleines Häuschen oder hat man eine Wohnung oder hat man ein großes Schloss? Oder eine ganze Burg, oder wie schaut das bei einem aus? Wie gut ist das abgesichert, mein Ich-Gebäude? Das ist auch ein Ausspruch vom Buddha in den Dhammapada-Versen, wo er auch sagt, wo er dann so dieses erkennt, dieses Ich-Gebäude, und das dann durch dieses Erkennen zusammenbricht. Und dann eben sagt er, diese Balken und diese Pfosten, und das werden nicht mehr zustande kommen. Er weiß jetzt, dass das nur ein illusorisches Gebäude war. Ein ganz toller Vers auch. Ja, auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, ja, Enttäuschung als was Furchtbares zu erleben oder als was Befreiendes zu erleben. Ernüchterung, ja. Auch hier Ernüchterung, ja, aus dem Rausch aufzuwachen. Ja, wahrscheinlich haben wir erst einmal einen Kater, wenn wir sehr, sehr berauscht waren vom Leben und von uns selber und von diesem Ich-Gebäude und sehr berauscht waren und damit identifiziert waren. Und jetzt wachen wir auf aus diesem Rausch. Und dann kann es sich erst einmal auch so ein bisschen tatsächlich ernüchternd anfühlen, wie so ein Kater anfühlen, gell? Und da aber auch wieder diesen positiven Schritt machen, also wieder in das Positive zu kommen und zu sehen, Mensch, das ist ja total befreiend. Und das ist notwendig. Auf der einen Seite dieses, schon auch dieses Ernüchternde, so dieses, das uns dazu befähigt oder die Bereitschaft entfaltet, das loszulassen, und auf der anderen Seite aber immer auch in diesem positiven Raum auch zu bleiben, der sich mehr und mehr entfaltet, nicht nur in der Ruhemeditation, sondern auch in der Einsicht, auf dem Einsichtspfad. Ernüchterung und der nächste Schritt, der dann kommt, Viraga, Leidenschaftslosigkeit. Hört sich auch wieder. Was ist das für ein Leben, wo das leidenschaftslos ist? Ja. Eifersucht haben wir schon mal gehabt. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leidenschaft. Und es gilt nicht nur für Eifersucht, sondern es gilt auch für all die anderen schwierigen Emotionen. Die haben auch diese Tendenz, dass im Ärger ist eine Leidenschaft, der mit Ärger sucht, was Leidenschaft. So könnte man es auch ausdrücken. Hass ist eine Leidenschaft, die mit Hass sucht, was Leidenschaft. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also auch so können wir es auch ausdrücken. Und da in einen Zustand der Leidenschaftslosigkeit zu kommen, also aus tiefem Erkennen, aus einer tiefen Einsicht heraus, dass all dieses Identifiziertsein, all dieses Festhalten wollen, dass das nur Leiden verursacht. Und aus diesem Erkennen heraus, kann die Bereitschaft entstehen, auch noch tiefer in diesen Loslassprozess reinzugehen und noch tiefer die Bereitschaft zu entfalten, auch in diesen Bereichen, wo wir vielleicht sagen würden, Mensch, das ist doch total toll, da bin ich jetzt endlich in einer ganz feinen Welt angekommen und die genieße ich. Das ist auch total okay. Und gleichzeitig ist da eine innere Weisheit da, die uns auch in den tiefsten Vertiefungen oder in den tiefsten Loslassprozessen, in den tiefsten Einsichtsmomenten vermittelt. Es gibt noch mehr loszulassen. Es gibt noch mehr loszulassen. Und wenn der Geist bereit ist, dann kann ein totales Loslassen stattfinden. Wir lassen von uns selbst los, von jeglicher Identifikation los, von jeglichen Mein, Mir und Mich machen los. Wir lassen von nicht nur unserer Welt los, sondern wir lassen komplett von der Welt los. Und dann kann es sein, wenn die Bereitschaft da ist und wieder der gleiche Prozess, wir lassen von dem noch nicht totalen Frieden, von dem lassen wir los und öffnen uns für eine neue Welt, in Anführungszeichen neue Welt. Wir öffnen uns für den totalen Frieden, für Nibbana. Und wenn der Geist reif ist, dann kann es sein, dass tatsächlich das Ungeschaffene, das reine Licht, Nibbana oder wie immer wir dazu sagen wollen, der Urgrund, das Göttliche, tatsächlich zum Vorschein kommt, das Ungeschaffene, das Todlose, das Namenlose, dass das zum Vorschein kommt. Und wenn der Geist gut vorbereitet ist, dann kann es ihm vielleicht sogar möglich sein, diesen Prozess des Loslassens von der Welt und dieses Einlassen auf diesen Urgrund, auf das Unbedingte, dass das eingelassen werden kann. Dieser Vorgang, wenn der tatsächlich stattfindet und wir das irgendwie erlauben, dass es geschieht, was übrigens beim Tod auch geschieht, bei jedem Menschen, dann müssen wir alle durch diesen Prozess durch, ja, des totalen Sterbens, so könnte man es auch ausdrücken. Dieser Vorgang wird Stromeintritt genannt in der buddhistischen Tradition. Oder in der Zen-Tradition wird es Satori genannt. Ein vollkommenes Erleben von dem totalen Glück, von dem reinen Bewusstsein. Oder manchmal wird es auch das Bewusstsein an und für sich genannt, finde ich auch einen schönen Ausdruck. Wo das Bewusstsein von etwas, in dem wir ja leben, hier im Allgemeinen auf unserer Ebene des Sinnesbewusstseins, aber es gibt auch diese anderen Stufen, dieses Vertiefungsbewusstsein, dieses universelle Bewusstsein, das wir in der Vertiefung auch erleben können. Und da ist dieses Bewusstsein, das immer, wo immer Subjekt und Objekt da ist, dieses Bewusstsein kollabiert sozusagen in sich selbst zurück, so dass dieses Bewusstsein an und für sich übrig bleibt. Also nicht mehr das Bewusstsein von etwas, sondern das reine Bewusstsein oder das Bewusstsein an und für sich. Es sind natürlich Begriffe und Worte, die versuchen, etwas zu beschreiben, das letztendlich nicht zu beschreiben ist, sondern nur zu erleben ist. Aber ich denke, ein paar Schritte haben wir alle gemacht hier auf diesem Weg und haben alle einen Geschmack davon bekommen, dass dieses Loslassen und sich auf was Feineres einlassen nicht zu unserem Nachteil ist, sondern ganz im Gegenteil. Dass es immer erfüllender wird, dass es immer friedlicher wird, dass es immer liebevoller wird, dass uns nichts entgeht, sondern ganz im Gegenteil. Und bei diesem vollkommenen Loslassen ist natürlich, das ist natürlich das schönste Erleben, das man sich für ein menschliches Leben eben vorstellen kann. Zu sterben schon zu Lebzeiten. Und es wird eben auch von den Mystikern auch immer wieder so bezeichnet, wer schon zu Lebzeiten gestorben ist, wird keine Angst mehr vor dem Tod haben. Weil wir ja erfahren haben, dass den Tod, wie wir uns das vorgestellt haben, dass den ja nicht gibt, sondern es ist reines Sein, das dann übrig bleibt. Bei dem Stromeintritt, so vielleicht um das jetzt noch abzurunden, werden 3 von 10 Fesseln aufgelöst. 10 Fesseln, die uns an dieser Existenz halten. 3 davon werden aufgelöst. Die anderen Fesseln werden dann im Laufe des weiteren Weges dann aufgelöst. Diese 3 Fesseln, die da aufgelöst werden, sind dieser Glaube an eine Persönlichkeit, die wir Ich nennen. Also wir haben erlebt, dass das möglich ist, dass sich das vollkommen auflöst. Das zweite, zweite Wurzel, die aufgelöst wird, ist die Zweifelsucht. Nach diesem Erleben kann es keinen Zweifel mehr geben, dass wir diesen Weg beschreiten können, wir haben es ja erlebt, dass die Lehre vom Buddha stimmt, wir haben es überprüft sozusagen und dass wir tatsächlich eine Wahl haben, wohin wir gehen wollen. Wir haben es ja auch erlebt. Also es ist natürlich auch ein tiefes Erleben, was das Vertrauen in das Leben und das Vertrauen in die Lehre und das Vertrauen in unseren Weg natürlich nochmal unendlich vertieft. Und das dritte Fessel, die überwunden wird, ist der Glaube an Riten und Rituale, dass Riten und Rituale uns befreien könnten. Es bedeutet nicht, dass wir nicht Riten und Rituale machen können, sondern es bedeutet, dass wir durch Loslassen die Wahrheit erkannt haben und nicht durch irgendein Ritual. Also es ist auch nochmal, ist vielleicht jetzt für uns gar nicht so aussagekräftig, aber wir müssen immer des Indien und vielleicht des Indien der damaligen Zeit auch sehen oder auch der heutigen Zeit, wo Riten und Rituale einen ganzen zentralen Stellenwert auch haben und wo eben auch teilweise vermittelt wird, dass diese Riten auch was bewirken können, können vielleicht auch was begleiten, aber letztendlich geht es natürlich darum, um dieses vollkommene Loslassen. Ja, das ist jetzt von der Lehrrede, die wir besprochen haben, das Ziel. Wie gesagt, wie weit wir jetzt da auf dem Weg schon vorangeschritten sind, wie weit wir da gekommen sind, ist natürlich bei jedem ein bisschen anders oder von Tag zu Tag auch anders. Gleichzeitig ist es vielleicht schon auch wichtig, einmal auch aufzuzeigen, wohin der Weg auch geht und was so, ja, was so vielleicht alles noch auf uns warten möchte. Ich wünsche euch das Allerbeste, dass ihr auf dem Weg, soweit für eben für dieses Leben eben auch möglich ist, dass ihr da wichtige und große Schritte macht, die euch von jeglichen Leid oder von großen Leiden in eurem Leben befreien. Das wünsche ich euch wirklich von ganzem Herzen.